Ich begrüße Sie meinerseits sehr herzlich zu diesem, wie ich dem Aushang draußen entnehme, performativen Kunstgespräch. Die Linguistik und die Soziologie werden Sie darüber belehren, dass jedes Gespräch performativ ist. Na, wie geht's? Ach ja, geht so. Na, ist doch gut. Das ist eine Performance, wenn Sie so wollen, im sprachsoziologischen Sinne. Also, wenn jetzt dieses Gespräch im Besonderen performativ genannt wird in der Ankündigung, dann natürlich deshalb, weil es hier um das Werk eines Künstlers geht, der Faute de mieux als Performance Artist, als Performance Künstler bezeichnet werden kann, Edgar Harvard. Freue mich außerordentlich, etwas mit Edgar Harvard besprechen zu dürfen. Über sein Werk, über Hölderlin und die, darf man wohl sagen, besondere Rolle dieses Dichters in seinem Werk. Und vielleicht könnte man jetzt etwas kühn sagen über das Performative in Hölderlins Dichtung. Ich werde versuchen, was ich mit dieser etwas hochtrabenden Formulierung meine, nachher näher zu erklären. Ich möchte Edgar Harvard nicht ausführlich vorstellen, aber denjenigen unter Ihnen, die dieser Information noch bedürfen, muss gesagt werden, dass es sich hier um einen außerordentlichen und sehr eng und innig mit Stuttgart verbundenen Künstler handelt, dessen Eingriffe in die Ästhetik Stuttgarts gleichzeitig ungeheuer unauffällig und sehr spektakulär sind. Mit diesem Paradoxon muss man seine Tätigkeit beschreiben. Ich möchte nur nennen die Vergoldung des Westtors des Parkfriedhofs, die Sicherung und sozusagen Publikation der in einem Keller unterhalb der Villa Berg aufgefundenen Seismogramme der geophysikalischen Messstation, unter denen sich die Papierstreifen befinden, an denen man den plötzlichen Stopp aller Messgeräte in der großen Bombennacht des Zweiten Weltkriegs ablesen kann. Dann sind sie eben durch eine Tür gegangen, an deren Außenwand die Buchstaben Bücher oder Share, Ei oder Ei, ein kleines Sprachspiel bilden. Das sind die Buchstaben von der alten Stadt Bücherei. Stadt können Sie dort noch lesen. Dann kommt Palais. Und da, wo heute Palais steht, stand früher diese Bücherei, die Edgar Harvard gesichert, zerlegt und hier als Buch, Sprach, Wort, Spiel angebracht hat. Er hat sich seit sehr langer Zeit auch mit einem ganz besonderen Projekt befasst, das seine nächste große Stuttgarter Epiphanie sein wird, aber das wird er Ihnen, soweit haben wir uns verabredet, am Ende dieses Abends selbst erzählen. Es geht darin allerdings auch sehr zentral um etwas, was uns im Laufe des Abends am Beispiel des Hölderlinschen Neckars stark beschäftigen wird, um das Wasser. Jetzt bitte ich Herrn Harvard, den ich sehr herzlich da drüben begrüße, Ihnen diese Installation, die Sie hier sozusagen im Abglanz sehen, und die eigentlich dann Teil des großen Saals oben sein wird, kurz zu erklären nach ihrer technischen und ihrer inhaltlichen Seite.
So ist es.
So ist es.
Also das ist jetzt mal das Äußere. Entstanden ist die Sache im Jahre 2006. und entzündet sich oder stark mehrere Textausschnitte sind aus einem Hölderlin-Gedicht, vor allen Dingen der Anfang, verlangend nach den Reizen der Erde. Ich könnte jetzt ein kleines Quiz starten und sagen, meine Damen und Herren, wer von Ihnen herausfindet, aus welchem Gedicht dieses Bruchstück stammt, kann mir eine Postkarte schicken. Der Gewinner bekommt von mir einen selbst geschöpften Eimer Neckarwasser. Dann ahnen Sie vielleicht, dass das Gedicht der Neckar heißt. Der Neckar war für mich von Anfang an der Schicksalsfluss Hölderlins, an dem er zur Welt gekommen ist. Wir wissen es, 1770 in Laufen am Neckar, und in dem er auch gestorben ist in Tübingen am Neckar. Und also auf die biografischen Dinge gehe ich jetzt nicht ein. Das spielt eben hier eine tragende Rolle bei diesen Schnipseln, die zueinander gefügt sind. Es ist ein Spiel mit dem Heilig-Nüchternen, das eigentlich durch diese ganzen Textmontagen von Anfang an hindurchgeht und über das ich mir im Laufe der Jahrzehnte eigentlich immer wieder in neuer Weise im Klaren geworden bin. Also das verbirgt sich so hauptsächlich darin. Näher möchte ich da jetzt nicht darauf eingehen.
Ich möchte nur noch bitten um einen Hinweis auf die technische Seite. Wie wird das also vom Material her sein, wenn es dort installiert ist, wo es hingehört?
Sie sehen, die Originalgröße sieht so aus. Und diese Originalcollage wurde einfach vergrößert. Sie wurde auf eine Alubond-Platte vergrößert, als Großdruck.
Und wo wird diese Platte dann angebracht? Hier im Hause?
Ach so, sie liegt oben auf dem sogenannten Oculus, dem Ochsenauge, heißt es in der Architektur. Also das ist also oben an der Decke vom Herz ist doch ein Oberlicht.
Also der große Raum der Stille sozusagen, dieser monumentale leere Raum, in den Sie eintreten, wenn Sie die Bibliothek betreten.
Ja.
Der hat ein Oberlicht sozusagen, und das ist der Oculus.
Ja, und auf dem Oculus, der hier so betoniert ist und der Glasbausteine hat und ungefähr 1,80 Meter oder so hoch ist, liegt es auf, sodass man es beim Hochgehen auf der Treppe oder beim Runtergehen sehen kann. Wir mussten uns entscheiden, von wo aus man es besser erkennen kann, weil einige Passagen sind auch in der Vergrößerung nur schwierig zu lesen, sodass wir es an die Treppe gelegt haben, näher geschoben haben, die nach oben führt, auf dem Treppenaufgang. Sodass man es, wenn Sie die Treppe hochgehen, können Sie es auch, da kommt dann ein Podest und dann können Sie dort in Ruhe stehen bleiben und übers Geländer in die Tiefe blicken. Vielleicht darauf achten, dass Ihnen nicht die Brille entgleitet, sonst muss die Stadtbücherei vielleicht aus Sicherheitsgründen unten eine Daunendecke hinlegen oder so, dass irgendwelche Brillengläser oder Oberngläser da unten ins Weiche fallen. Also man kann dort eben heute Abend an diesen Ort aus nämlichen Gründen nicht hin. Ansonsten kommt man dann eben hin, wenn man sich den entsprechenden Dingen unterwirft, die da durchs Haus führen.
Also wir haben es mit einer besonders raffinierten Installation zu tun, die sich hier indirekt spiegelt und deren Original nur im performativen Gespräch hier evoziert wird. Herr Havertz, Sie haben hier eine topografische Ansicht von Stuttgart mit verschiedenen, den Eindruck von Dichtung doch sehr stark hervorrufenden Wortmontagen überfremdet, vereinigt. Und diese Montierung von verschiedenen Wortfragmenten aus ganz verschiedenen Quellen, von der Ästhetik her, wie ich einmal schon vor langen Jahren zu Herrn Havertz gesagt habe, erinnert es an das klassische Format des Erpresserbriefs. Diese Technik haben Sie sehr früh entwickelt. Tatsächlich glaube ich, mich zu erinnern, dass wir in eine nähere Bekanntschaft eintraten, als Sie mir Temporibus Illis im Antiquariat Steinkopf mal einige Ihrer Arbeiten zeigten.
Ja.
Sie waren aber schon vor der Auseinandersetzung mit dieser Technik ein Dichter, ein Lyriker.
Ja.
Und das geht zurück bis ins Jahr, wenn mich hier meine literaturhistorischen Kenntnisse nicht im Stich lassen, bis in das Jahr 1977. Da haben Sie angefangen.
Einerseits, ja, da habe ich angefangen zu veröffentlichen.
Also entscheidend ist auf dem Platz. Also die ungedruckten Sachen, die setzen wir voraus.
Es gibt aber da noch Dinge, die aus der prähistorischen Zeit stammen.
In dem Augenblick, wo Sie irgendwann mal dann tatsächlich uns öffentlich zugänglich gemacht
haben. Ja, und Sie zum auch das, ich hatte Ihnen mal gesagt, dass diese Dinge, zum einen die Veröffentlichung der Textmontage, die Urveröffentlichungen der Textmontage und auch letztendlich von meinen ersten Gedichten etwas, wie sagt man, Sie haben etwas, Geheimnisvolles. Also es geht nicht ganz ordentlich zu.
Mhm.
Etwas Konspiratives.
Ja.
Jetzt fällt mir das Wort ein. Es hat etwas Konspiratives.
Ja. Ja.
Meine allererste Veröffentlichung fand statt in Literatur und Kritik.
Mhm.
Das ist eine österreichische Literaturzeitschrift, herausgegeben von Janni Ebner damals, wo ich Gedichte hingeschickt habe.
Mhm. Als und diese sehr bedeutende Literaturzeitschrift hat Ihren guten Geschmack dadurch bewiesen, dass
Also für mich war das, das Heilige war der Verlag, der für mich damals eine ganz maßgebliche Rolle spielt, Otto Müller Verlag, weil der nämlich der Verlag von Georg Trakl war.
Yeah.
Hier ist die Ausgabe der Trakl-Briefe, die ich damals so in der Stimmung war. Die habe ich mit Blumen geschmückt als 17-Jähriger. Ja, das kann ich heute einfach zugeben.
Yeah.
Also das war für mich sehr bedeutend gewesen. Und die dort hat man habe ich meine Dinge hingeschickt und bekam sie dann nach einer gewissen Zeit wieder zurück und hatte den Eindruck, das ist aber nicht alles das, was ich hingeschickt habe. Und daraufhin schrieb mir die Herausgeberin und entschuldigte sich, dass ihr Adlatus wieder da Alleingänge gemacht hätte. Sie hätte einige Gedichte mit nach Hause genommen, um sie in Ruhe zu lesen. Und es sei schon richtig, dass Literatur und Kritik nur Autoren veröffentlicht aus Österreich und dem alten, der alten österreichischen Donaumonarchie. Aber wenn ich einverstanden sei, würde man hinten bei den Biografien ein bisschen tricksen und schreiben, Edgar Havard ist 18 Jahre alt, er hat noch keine Biografie. Und so steht das da drin in dieser ersten Veröffentlichung. Also, und in dieser Stimmung ging es dann letztendlich weiter. Das zweite konspirative Moment fand statt 1977, was in mehrfacher Hinsicht auch biografisch so eine Weichenstellung war, in dem ich damals in Berührung gekommen bin mit Antiquariat Steinkopf, wo ich dann als Antiquar begonnen habe zu arbeiten, immer noch so mit dem Gedanken, vielleicht an die Kunstakademie zu gehen. Und da begegnete ich jemand, der damals für die Stuttgarter Zeitung als Journalist arbeitete und nebenbei, so wie ich im Antiquariat, bei Fischinger arbeitete. Und den besuchte
ich. Kunsthaus Fischinger.
Kunsthaus Fischinger, ja. Und den besuchte ich. Und so im Laufe des Jahres 77 sagte er zu mir, du weißt ja, das ist das Jahr der Bundesgartenschau gewesen hier in Stuttgart. Wir machen da mit mehreren Künstlern eine Ausstellung. Und hättest du nicht Lust, da mitzumachen? Ich war da etwas gespalten gewesen und war da etwas scheu, weil ich dachte, was soll ich da beitragen? Und habe dann nach langer Überlegung mich relativ spät dazu durchgerungen, ihm drei Sachen zu geben, drei größere Blätter mit Fotografien von Dingen, die ich im Wald auf dem Boden gemacht habe und die ich mit Textmontagen, mit den ersten Textmontagen versehen habe. Mhm. Und die Blätter lagen ohne Preis und ich weiß nicht, ja, mein Name stand dabei, aber es war kein Preis gewesen und ich tauchte auch nicht im Katalog auf. Ich habe vor einigen Jahren die Frau Fischinger Senior gebeten, mir die damalige Liste, den Katalog mal herauszufischen. Und ich habe dann tatsächlich festgestellt, ich komme nicht in dieser Liste vor. Es sind 30 oder 40 andere Künstler, aber meine Arbeiten kommen da nicht vor.
Das sind verheißungsvolle Anfänge.
Ja, das sind verheißungsvolle Anfänge. Und es kommt dann hinzu, dass auch was ganz Typisches stattfand. Bei der Ausstellungseröffnung lief ich die Esslinger Straße entlang und sah dann die Leute da oben sich drängen. Da ist so ein kleiner Vorsprung, den gibt es heute noch. Und bekam ein mulmiges Gefühl und bin dann weitergegangen. Woraufhin mich der Bekannte dann in den darauffolgenden Tagen anrief und fragte, wo ich denn gewesen sei. Die Frau Dr. Gauss von der Staatsgalerie hätte sich interessiert. Die sei ganz hin und weg gewesen, zusammen mit dem Literaturmenschen, der fürs Land eingekauft hat, dem Herrn Egbert Hans Müller. Mhm. Und so kam dann der Kontakt zur grafischen Sammlung zustande. Und so kam es dann, dass zwei dieser Arbeiten hier in diesen Katalog der Neuerwerbungen aufgenommen wurden. Und diese beiden Arbeiten, die allerletzten sind, hier ganz hinten unten unter, wie heißt die Rubrik? Die Rubrik heißt visuelle Poesie. Ganz unten in der visuellen Poesie. Unter Albrecht D. Sind diese Arbeiten und das sind die ersten abgedruckten Textmontagen, die ich gewissermaßen in dem Jahr gemacht habe, in dem mein erstes Bändchen erschienen ist mit geschriebenen Gedichten. Ja. Das ist im März erschienen. Und die Ausstellung bei Fischinger war im Sommer gewesen.
Wäre es richtig zu sagen, dass im Laufe der Jahre und Jahrzehnte die montierte Poesie, also das Ausgeschnittene und Aufgeklebte, die Ja, es ist auch dies Jahr Ihre eigene Dichtung, aber die nicht kollagierte, nicht montierte Poesie etwas in den Hintergrund gedrängt hat.
Ja, das Merkwürdige war, als ich die Zusage von Herrn Bleschke im Jahr 1976 bekam, dafür, freute ich mich zwar einerseits, aber im Laufe dann dieses Jahres, da kam dann noch das Ende des Zivildienstes hinzu, in dem ich auch sehr gravierende Erlebnisse hatte, auch künstlerischer Art, aber indirekt. Ganz indirekt mit den Menschen, mit denen ich es zu tun hatte, war mir das eigentlich schon nicht mehr genügend gewesen für das, was ich eigentlich wollte. Ja. Für das, was ich eigentlich wollte.
Also in der Montage, in der Collage drückt sich direkter aus, was Ihnen künstlerisch.
So ist es, so ist es. Ich erinnere mich schwach, dass ich, als ich da aus diesem Zustand im Hohenlohrland und aus diesem fast dieser Art von Gehobenheit, in der ich mich da befunden hatte, dann wieder hier zurückkam, aus dieser ganz anderen Welt mit diesen Menschen, die halt viel spontaner waren, weil sie eben Menschen waren, die seelische Betreuung gebraucht haben. Und als ich dann wieder hier versuchte Fuß zu fassen in der zweiten Hälfte des Jahres 76, da kam es mir so vor, als prallten bestimmte Dinge aufeinander. Und letztendlich findet man dafür eigentlich einen Ausdruck in dem Hölderlin-Gedicht Hälfte des Lebens. Ja. Mit diesem heilig-nüchternen.
Also heilig-nüchtern ist das Wasser,
das Wasser,
in das die holden Schwäne.
In das die holden Schwäne ihr Haupt tunken. Das kann man dann noch viel weiter verfolgen. Also bei mir kam dann später auch sozusagen das Wasser hinzu und das heilig-nüchterne des Wassers, dass ich das erlebt habe. Und der Schwan ist ja letztendlich auch der Ausdruck desjenigen, der halt nicht anders kann, als das Leben lyrisch anzugehen oder wie man auch immer sagen möchte.
Sind Sie ein Schwan?
Also, ich würde jetzt sagen, ich möchte es nicht ganz ablehnen.
Also wir haben jetzt den Dreiklang Hölderlin, Wasser, was wir vielleicht zu Neckar auch spezifisch verdichten können, und Edgar Hamert. Und hier möchte ich jetzt noch weitergehen, tiefer bohren und sagen, erläutern Sie uns doch, welche spezielle Rolle Hölderlin als Generator auch so ihrer Technik hat. Ich meine, wenn man in einer Hölderlin-Ausgabe blättert, ist schon Kraft der Tatsache, dass ein so großer Teil des Werkes nur in fragmentarischem Manuskriptzustand, hier eine Zeile, dort eine halbe Zeile überliefert ist, so etwas wie ein Montagecharakter eigentlich vorgegeben durch schlichte Aufzeichnung des erhaltenen Werkes. Hat Sie das auch beeinflusst?
Also der Hölderlin kam bei mir eigentlich erst ins Spiel, als ich eintauchte in die Welt des Antiquariats. Wir haben ja gesagt, dass für mich gilt, in meinem Elternhause hingen keine Gainsboroughs, wurde kein Chopin gespielt.
Das ist der Beginn eines berühmten Gedichts
von Gottfried Benn.
Mein Vater war einmal im Theater 1900, Wildenbruchs Haubenlerche. Davon zehrten wir.
Völlig, völlig amusisches Gedankenleben.
Ja, genau.
Einerseits. Ja. Also, oder auch völlig unliterarisches Leben.
Also das, was man so mit so einem sehr umstrittenen und kalten Begriff bildungsfern nennt heutzutage.
Ja.
Wäre das zutreffend?
Ja, also Bildung ist für mich ein viel umfassenderer
Begriff. Natürlich, natürlich. Aber das ist nur soziologisch gemeint im Hinblick auf eben die mit Gainsborough, Chopin und so weiter evozierten traditionellen Bildungsinhalte.
Also die künstlerischen Dinge spielten eigentlich keine Rolle.
Ja.
Aber sie sind für mich, also durch mich, in dieses Mehrfamilienhaus in ganz spezieller Weise hineingekommen.
Sie reden jetzt vom Haus Ihrer Kindheit?
Ich rede vom Haus meiner Kindheit, wo die Großeltern wohnten, wo die Tante lebte und wo wir ganz oben lebten.
Im Interesse der topografischen Exaktheit, wo liegt dieses Haus?
In Stuttgart-Stammheim.
Ja.
Ja. Und das war so gewesen als Kind, dass viel bei den Großeltern aufwuchs, weil die Eltern arbeiten gegangen sind, war sehr stark bestimmend, zum Beispiel meine Großmutter und mein Großvater. Meine Großmutter, die auf ihre Weise ein Motiv in mein Leben hineinbrachte, was mir erst viel, viel später klar wurde. Die Kinder saugen ja ganz viel auf.
Mhm.
Und als ich zur Welt kam, wurde im selben Monat meine Großmutter einer lebensgefährlichen Operation unterzogen, die man dann abgebrochen hat und gesagt hat, da können wir nichts mehr machen. Und in der damaligen Zeit war es tatsächlich so gewesen, man hat mir das dann später erzählt, dass die Mediziner den Ehemann kommen ließen, um mit ihm über seine Frau zu sprechen. Das ist auch etwas gewesen in der damaligen Zeit, 1954. Und ihm gesagt, also, dass da nichts mehr zu machen sei. Und sie vorschlagen, dass man bestrahlt bei dem Krebs. Und meine Großmutter hat sich da vehement dagegen gewehrt. Sie war der Meinung gewesen, wenn der Herrgott will, dass es aus ist, dann ist es aus. Und hat dann ab diesem Zeitpunkt noch genau 14 Jahre lang gelebt, in diesem Zustand, letztendlich aufgegeben von den Ärzten. Und in diesem, also ich bin gewissermaßen in großer Nähe zu einer Todgeweihten groß geworden und habe das in allen seinen seelischen Schattierungen als Kind in mich aufgenommen. Und 4 Tage vor meiner Konfirmation starb sie, sodass ich, oder war es 5 Tage vorher, sodass ich jedenfalls 2 Tage vor meiner Konfirmation meinen Konfirmationsanzug trug zur Beerdigung, zur Trauerfeier meiner Großmutter. Also das sind lauter solche Motive. Das ging dann noch weiter fort, dass auch dann der Großvater, dass ich auch da alles mitbekommen habe von seiner letzten Lebenszeit, wo einfach die Kinder natürlicherweise mit eingespannt worden sind, was sie manchmal auch überfordert hat.
Mit eingespannt, um was zu tun?
Um nach ihm zu schauen und auch nachts bei ihm im Doppelbett, das etwas zur Seite geschoben war, zu schlafen, falls irgendetwas mit ihm ist, nachdem er dann seine Handvoll Tabletten zu sich genommen hat und dann jedes Mal anfing zu fantasieren.
Herr Herbert, Sie erzählen diese Geschichte von der Todesnähe des Kindes,
ja,
das Sie waren, mit einer Pontierung, als ob dies nun quasi das Äquivalent zu den nicht vorhandenen Gainsboroughs und dem nicht vorhandenen Chopin-Spiel gewesen sei.
Richtig.
Keine Kunst, aber das starke Erlebnis
der
kreatürlichen Hinfälligkeit,
der
Nähe zum Tode.
Ja, und das schloss dann damit ab, dass, also meine Großmutter starb 1968 am 20. März, am Frühlingsanfang, übrigens der Geburtstag von Friedrich Hölderlin.
Mhm.
Das habe ich aber damals noch nicht gewusst. Und dann starb anderthalb Jahre später mein Großvater. Und dann starb zuletzt mein Onkel, auch am 20. März 1970, sodass eine Phase von 2 Jahren waren, in denen gewissermaßen meine gesamte Kindheit starb. Mhm. Und mein Onkel war der Friedhofswärter in Stuttgart-Stammheim gewesen. Ich habe sie mal, glaube ich, oder sie haben mich mal über den Friedhof in Stammheim begleitet vor vielen Jahren.
Ja.
Und haben auch dieses Leichenhaus gesehen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen gezeigt habe, das Fries aus den 50er Jahren,
das dort
im Eingang hing. Mhm. Und das ich immer angeguckt habe, wenn ich bei meinem Onkel, in dessen Büro ich auch spielen durfte und so weiter und so fort. Also ich bin da viel als kleines Kind im Friedhof aufgewachsen. Mhm. Und ich habe gewissermaßen meine Leseerfahrungen mit diesem in Stein gehauenen Zitat, Bibelzitat aus dem Hebräerbrief auch verbunden.
Das da lautet?
Wir haben hier keine bleibende Stadt, aber die zukünftige suchen wir. Mhm. Ich weiß nur, dass mir das als Kind alles sehr unangenehm war. Die Gugge so verknittert da auf diesem, das sind dann so Gestalten gewesen. Mhm. Aber im Laufe des Lebens wurde das für mich immer, bemerkte ich, dass das eben ein
die Wahrheit des Verknitterten.
Ja, dass das ein wichtiges Motiv war. Also der Georg Trakl hat ja ganz zum Schluss, wenige Tage bevor er starb, dieses Grodek-Gedicht geschrieben, dessen letzter Satz für mich immer völlig, also das war für mich eine Provokation gewesen, die ich nicht verstanden habe. Er schildert die schlimme Schlacht bei Grodek dichterisch, auch mit Hölderlin-Anklängen, auch die Verbundenheit von Trakl zu Hölderlin ist auch ganz groß. Im Zeichen des Herbstes. Übrigens hat man vor 4 oder 5 Jahren im Antiquariat, ein Antiquar hat in einer Bibliothek eine Hölderlin-Ausgabe gefunden, eine Hölderlin-Ausgabe aus dem 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, in die Georg Trakl eigenhändig ein Hölderlin-Gedicht hineingeschrieben hat. Also er nannte das Gedicht Hölderlin.
Und Sternstunden des Antiquariats.
Sternstunde des Antiquariats. Also zurück zu Grodek. Und da heißt es eben, die heiße Flamme des Geistes nährt heute ein gewaltiger Schmerz, die ungeborenen Enkel. Mhm. Und das war für mich damals sehr, sehr unverständlich und blieb für mich über Jahre hin immer eine Provokation. Aber hier in diesem Bändchen gibt es von mir ein geschriebenes Gedicht, in dem ich dann schon in diese Richtung getastet habe. Mir war dann plötzlich klar geworden, also Georg Trakl ist Jahrgang 1888 oder 89 und meine Großeltern waren beide 1892, dieselbe Generation. Mein Großvater zog in den Ersten Weltkrieg genau zur selben Zeit wie Georg Trakl. So, und ich war der Enkel meines, meines Großvaters.
Weil der wiederkehrte.
Die letzte
Zeile von Grodek evoziert eben die abreißenden Geschlechtslinien der gefallenen Soldaten, die keine Enkel mehr haben werden, weil sie keine Kinder mehr haben.
Aha, okay.
Die sind gefallen und
okay.
Alles, was hätte sein können in einer Fortpflanzung, ist damit kassiert.
Okay, also, ja, so kann man es natürlich sehen. Für mich blieb aber immer auch so ein Hauch, dass gewissermaßen da auf die, auf die ungeborenen Enkel allgemein darüber hinaus reflektiert wurde, dass die angerufen wurden, also dass die Sterbenden die ungeborenen Enkel anrufen.
Die Ungeborenen im Sinne von noch nicht geboren.
Ja, richtig.
Die, noch, die einmal sein werden.
Jawohl, ja. Und als einen solchen habe ich mich dann schon auch ein bisschen empfunden. Mhm. Und ich habe dann in einem Gedicht mit dem Titel Zurück, das ich heute anders betiteln würde, einen Eindruck verarbeitet, den ich hatte, wenn man mit der Straßenbahn durch die damalige Nordbahnhofstraße fuhr. Mhm. Und dann die Hausfronten, also die Hauseingänge oder die Zwischenräume zwischen den Häuserblocks, die früher von Postlern und Eisenbahnern bewohnt wurden und die in den 60er und 70er Jahren natürlich noch nicht saniert waren. Und da, und da befanden sich an den Häusern noch ganz markante weiße Pfeile, die zu den
Luftschutzbunkern
führten und auch zu den Klappen, die da in den Häusern waren, zu den Kellern führten. Und diese Pfeile habe ich da so gemeint, indem ich geschrieben habe, Pfeil, der zum Luftschutzkeller führt. Zurück 30 Herbste. Also das war gewissermaßen 1975, 1945 so. Zurück 30 Herbste an der Hauswand, Komma, Klingelanlagen, Komma, Briefkästen von heute, Komma, Millionen geborene Enkel. So, das war das gewesen.
Und dieses Gedicht hatte den Titel
Zurück. Zurück.
Begreife nicht ganz, warum Sie heute einen anderen Titel setzen.
Ja, gut, also.
Ich finde das sehr gut.
Okay, gut. Und also lassen wir das ruhen, diese Dinge. Dann kam eben, das wurde dann weiter von mir verfolgt. Ich lese Ihnen jetzt das vor, was ich Ihnen auch schon mal kurz vorgelesen habe, was auch mit dem Jahr 77 zu tun hatte. Ich war natürlich damals, 76, auch so in dieser angeregten Begeisterung gewesen und habe mich dann bei der Stuttgarter Nordrundschau gemeldet und gesagt, ja, ich bin der und der und ich werde im kommenden Jahr bei Bleschke in Darmstadt meinen ersten Lyrikband veröffentlichen. Hätten Sie Interesse, darüber einen Bericht zu machen? Also, wohlgemerkt, es war im Jahre 1976 und bei der Ausgabe der Stuttgarter Nordrundschau. Und da kam dann im Januar 1977 tatsächlich ein Bericht in der Sparte Hüben und Drüben am Feuerbach. Und da hieß es Reaktionen auf Erfahrungen. Der erste Gedichtband des Stammheimer Lyrikers Edgar Havard. So, worauf es mir jetzt im Nachhinein ankommt, ist, da heißt es zum Schluss, Havard hat sich Gedanken gemacht, wie man das Gedicht auf andere Bereiche erweitern könnte. Also es wühlte in mir, jetzt nicht darüber hinauszugehen, über dieses Gedruckte.
Yeah.
Und einer seiner Versuche war, im Stuttgarter Hauptbahnhof in der Bahnhofshalle per Lautsprecher ein vierzeiliges Gedicht aufsagen zu lassen. Er wollte die Wirkung testen, wie etwas derartig in Anführungsstrichen Zartes in einer so in Anführungsstrichen groben Umgebung ankommt. Und so weiter und so fort. Und dann heißt es, in diese Richtung möchte der junge Stammheimer Lyriker vielleicht noch andere Experimente machen. Und letztendlich war das, was ich dann in den Textmontagen gemacht habe, ich lasse Welten aufeinander prallen. Das war das gewesen, was mich so faszinierte. Einerseits Bruchstücke aus dem sogenannten Heiligen und dann aber auch Bruchstücke aus dem Nüchternen. Aber auch der Versuch, wenn man die nüchternen Dinge, sei es Werbung, sei es sonstige Dinge, wenn man die zerbricht und in einer anderen Form aneinander ordnet, dass man auch durch diese aneinander Kollagierung der nüchternen Dinge so etwas wie einen lyrischen Eindruck erzeugen kann. Und das machte eben hier, das führte eben zu diesen frühen Sachen, die ich dann mit Bildern komponierte oder die ich dann einzeln im Jahr 1977 unter Zwischenspiel in einer eigenen im Kopiegeschäft hergestellten Sache veröffentlicht habe.
Ja, in dieser Formulierung, also ich weiß nicht, wie hieß es, will nicht beim Gedicht stehen bleiben oder will sich nicht mit dem Gedicht bescheiden oder.
Ja, Entschuldigung, ja, natürlich, ja. Hat sich Gedanken gemacht, wie man das Gedicht auf andere Bereiche erweitern könnte.
Ja, das ist doch prophetisch. Also diese anderen Bereiche haben Sie
ja, die kamen dann
auf der Zeit in sehr, sehr konsequenter Weise.
Ja.
Jetzt möchte ich etwas programmatisch strategisch sagen, erwandert. Viele Aktionen haben ja tatsächlich damit zu tun, dass man Strecken unter die Füße nimmt oder etwas abschreitet, so wie sie ja auch auf der Baustelle dieser Stadtbibliothek
auch gewandert bin.
Wie einst auf der Baustelle des Erweiterungsbaus in Marbach, genau, ihre Wanderungen unternommen haben.
Ja.
Hier unter anderem als Buch sozusagen.
Da gab es eine Collage.
Bücherschwingen
ausgestattet. Ja. Als Hauptanregung kam dann das Antiquariat ins Spiel mit dieser Art von Literatur, die ich da gewissermaßen in die ich da eingetaucht bin.
Yeah.
Und das Antiquariat wurde immer mehr zu einer Art Steinbruch für künstlerische Anregungen.
Mm-hmm.
Die ich aber mehr immer mit mir selber ausgemacht habe. Und
ein großzügiger Arbeitgeber hat es auch nicht als Zeitverschwendung gebucht.
Nein, er hatte ein Verständnis dafür.
Ja.
Und da kam eigentlich die Idee im Zusammenhang, dass diese beiden Dinge, Hölderlin und Neckar, zusammenkamen, die kam durch eine Anregung zustande, die im Antiquariat entstanden war.
Und zwar?
Es nahte das 200-jährige Jubiläum 1992, 1792, 1992. Und da war von meinem Vorgänger unter anderem der Gedankenvorschlag gewesen, ob man nicht einen Katalog machen könnte, indem man den Neckar wie so ein Perlenband nimmt, an dem man bestimmte Autoren aus der geistigen, aus der schwäbischen Geistesgeschichte und Literaturgeschichte aufreiht.
Yeah.
Das war dieser Vorschlag, hat sich nicht konkretisiert, aber er war für mich nicht unwichtig gewesen und führte dazu, dass ich dann gewissermaßen genauer hinschaute auf diesen Neckar, jetzt nicht nur nach Tübingen oder nach Laufen, sondern ich bin dann, weil es mir immer wichtig ist, vor Ort zu gehen. Die Orte, die Magie des Ortes.
Mhm.
Ich bin dann, ich werde es nie vergessen, an Himmelfahrt 1991 mit einem meiner Kinder nach Mannheim gefahren und am Bahnhof ausgestiegen und habe zum Taxifahrer gesagt, da möchten wir hin. Und der hat dann erst gedacht, was will denn der mit dem Buddha da draußen da bei der Neckarspitze.
Mhm.
Also wir sind da in dieses Neckarvorland hinausgefahren, wo da nur noch Öltanks sind.
Yeah.
Und ich wollte erleben, die Stimmung dort, wo der Neckar, der heute dort ein Kanal ist, in den Rhein mündet, alles sehr nüchtern und technisch.
Das Heilige musste imaginär dazu.
Richtig. Und auf der gegenüberliegenden Seite war die BASF gewesen. Hm. Und also da entstand für mich dann auch der Wunsch oder der Impuls, und jetzt an den Ursprung. Mhm. Und das habe ich dann im selben Sommer auch realisiert. Da bin ich dann alleine hingefahren und habe dort gemerkt, wie spannend das alles ist, dass der Ursprung das genaue Gegenteil ist. Mhm. Also einfach mehr noch viel natürlicher als in Mannheim. Und das war so der Hauptimpuls gewesen, der mich dann auf die Idee brachte, diese beiden Dinge miteinander zu verbinden.
Könnte man das 1991 schon als Aktion bezeichnen?
Also im Grunde ist alles schon Aktion gewesen. Mhm. Alles schon, auch schon.
Stand das mit Hölderlin Texten in Verbindung?
Mit Hölderlin Texten kam es dann schon auch konkret in Verbindung, als ich mich auseinandersetzte als ich diese Pläne dann der Städtischen Galerie, dem Leiter der Städtischen Galerie damals vorlegte. Und der eigentlich angetan war. Mhm. Ich sagte nämlich, ich möchte eine ganztägige Aktion machen. Also ich überspringe jetzt ganz viel. Ich möchte eine ganztägige Aktion machen, die beginnt morgens im Schwenninger Moos mit Wasserschöpfen und geht auf schnellstmöglichem Wege nach Mannheim und hier mit der Eisenbahn, mit dem Zug. Und dort vermische ich das, dort schütte ich das mitgebrachte Ursprungswasser rein, vermische es, mache eine Aktion. Ja. Und die Aktion nannte ich Metachemie, Zwischenchemie in mehrfacher Hinsicht und fahre damit dann zurück zum Ursprung und schütte in dasselbe Eisloch, in dem ich am Morgen das Wasser geschöpft habe, diese Mischung wieder hinein. Und Hölderlin spielte insofern eine Rolle, als dass ich am Morgen hier im Schwenninger Moos stand, auf dem Eis, mit meinem Helfer zusammen, der mir das Blatt hielt. Und da habe ich dann zeitgleich mit Johannes Matthiesen, der damals an der Mündung war, das musste alles organisiert werden. Wir hatten uns am Vorabend abgesprochen, morgen früh, wir hatten uns um 11 noch angerufen, ich habe von Schwenningen von der Telefonzelle aus angerufen und dann haben wir uns verabredet, also morgen früh um 7 sprichst du das Schicksalslied in Mannheim in den Neckar und ich spreche es in Schwenningen in den Neckar. Und das hat also geklappt und das empfinde ich auch heutzutage immer noch also als etwas, als eine kleine Sternstunde, eine verborgene Sternstunde. Einen Fluss anzusprechen, ja. Etwas in einen Fluss hineinzusprechen und nicht zu einem Publikum, sondern die Sache so ernst zu nehmen, dass ich sage, ich kann auch einen Fluss ansprechen.
Die Sache so ernst zu nehmen und den Fluss so ernst zu nehmen.
Ja, ja.
Ich greife auf, was Sie vorher zu Beginn dieser letzten Ausführung sagten, wie wichtig es für Sie sei, vor Ort zu sein.
Ja.
Diese Konzentration auf eine Örtlichkeit ist ja auch eigentlich für die Dichtung allgemein und für Hölderlin insbesondere sehr wichtig. Ich möchte, um der Sache noch eine entschiedenere Hölderlin-Färbung zu geben, ein, zwei Hölderlin-Gedichte hier vortragen. Und darunter folgendes. Andenken, eine Erinnerung an seinen Frankreich-Aufenthalt, ein berühmtes Gedicht. Ich lese es nicht ganz vor, sondern gehe nur bis zu dem Punkt, wo ganz besonders bildkräftig wird, wie sehr einzelne kleine Örtlichkeiten ihn beschäftigen und sein dichterisches Ingenium reizen. Gut, ruft's mir zu, wenn ich zu leise werde. Andenken. Der Nordost wehet, der Liebste unter den Winden mir, weil er feurigen Geist und gute Fahrt verheißet den Schiffern. Geh aber nun und grüße die schöne Garonne und die Gärten von Bordeaux. Dort, wo am scharfen Ufer hingehet der Steg und in den Strom tief fällt der Bach, darüber aber hinschaut ein Edelpaar von Eichen und Silberpappeln. Noch denket das mir wohl und wie die breiten Gipfel neiget der Ulmwald über die Mühl, im Hofe aber wächst ein Feigenbaum. An Feiertagen gehen die braunen Frauen daselbst auf seidenen Boden. Ich breche ab, aber die Evokation eines einzelnen Paars von Bäumen, einer bestimmten Flussufersituation, eines bestimmten abstürzenden Baches, das ist beispielhaft für eine topografische Sättigung eines ganz großen Teils der Lyrik von Hölderlin. Das geht dann natürlich ins Ekstatische, in die Beschwörung von Orten, an denen er nie war, Patmos und der Kaukasus und die ganze mediterrane Antike. Aber immer wieder kehrt er natürlich auch zu der Beschwörung des Neckars, seiner Kindheit zurück. Und ich entdecke in dieser Parallelität des Vor-Ort-Seins so eine Begründung der besonderen Affinität, die sie mal auch zu Hölderlin geführt hat.
Ja, das kann man schon so sagen. Und die mich angeregt hat, auch Orte aufzusuchen, an die ich sonst eigentlich nicht gegangen wäre. Und ich habe immer wieder dann erlebt, auch bei diesen Aktionen, von denen es dann, da gibt es eine Fotodokumentation von dieser Aktion, wenn ich dann in Ruhe die Vergrößerungen angeschaut habe, dass da so viele Details plötzlich bedeutungsvoll wurden. Ich erwähne Ihnen eines, wenn ich noch was anderes erwähnt habe. Wir trafen uns ja dann, ich traf mich mit dem, der morgens diesen Spruch dieses Gedicht hineingesprochen hat, also Johannes Matthiessen, traf ich mich mittags. Er war wieder da gewesen, er war Lehrer, war im Unterricht gewesen in Heidelberg und fuhr dann wieder mit einem Schüler zusammen, der auch Fotos gemacht hat, dann wieder nach Mannheim. Und weil ich habe zu ihm gesagt, Johannes, du machst eine Zone, in der die Aktion dann stattfindet. Mhm. Und da die öffnest du nur für mich. Und dann führst du mich, ich trage die Binde Außenwelt, die ich mir im Schwenninger Moos angelegt habe. Ich fuhr die ganze Zeit von meiner Geburt gewissermaßen bis Mannheim mit der Binde Außenwelt. Der Schleier Außenwelt. Du führst mich ganz vorne hin und nimmst mir diesen Schleier ab, nimmst mir diese Binde ab. Und dann spreche ich von Celan, du warst mein Tod. Dich konnte ich halten, während mir alles entfiel. Und das hat er dann noch dem Publikum nach hinten immer wieder satzweise mitgeteilt. Und erst im Anschluss daran machte ich dann diese Wassermischungsaktionen. Und während er mir diese Binde abnahm, hatte der Fotograf eine solche Perspektive, dass direkt hinter uns am Anfang des auf dem gegenüberliegenden Neckarufer, wo der Neckarkanal beginnt, dort ist eine Markierung, eine riesengroße Markierung für die Schifffahrt. Mhm. Die Schifffahrt gibt mit großen Schildern, die betoniert sind und ganz deutliche Zahlen hat, die Kilometerangaben an. Mhm. Und dagegenüber war die Null. Mhm. Und die Null spielte hier ein ganz wichtiges Moment.
Stand da nur eine Null oder dann nur, 0, nur, 0 km? Oder?
Nein, überhaupt nicht. Nur die Null. Und ich bin dann mal später, bin ich mal die letzten 3 Kilometer, ich bin nach Mannheim gefahren mit Fotoapparat und bin allein die letzten 3 Kilometer auf der gegenüberliegenden Seite gewandert und habe aus der Nähe diese Markierungen fotografiert.
Also die 1, die 2, die 3?
Ja, ja. Aus mehreren Perspektiven und habe dann daraus auch irgendwas gemacht. Aber diese Null in dieser Situation, da brachte ich das ins Spiel, dass ich mir sagte, Künstler sind eigentlich immer auf der Suche nach dem absoluten Nullpunkt. Mhm. Das ist mir dann daran klar geworden. Und das ist nur eines von vielen Beispielen, die dann daraus hervorgegangen sind, aus diesen Tätigkeiten.
Das Schöpfen von Wasser aus dem Neckar, das führt, wenn ich mich richtig erinnere, an Ihre künstlerische Praxis, dann auch zu der, oder ist ganz nahe verwandt der Herstellung der sogenannten Steigbilder, die mich immer besonders beeindruckt haben. Ja. Könnten Sie erklären, was die von Ihnen angefertigten Steigbilder sind?
Also da möchte ich gehe gleich drauf ein. Mhm. Ich möchte nur noch vorher auf das Motiv Wanderer noch mal hinzu.
Natürlich, da können wir auch jederzeit wieder zurückkehren.
Ja, weil dieses Motiv Wanderer findet sich auf einem Fotofries, das Ulrich Bernhard hier für die Endhaltestelle an der Stuttgarter Messe gemacht hat. Bernhard und ich sind aufeinander aufmerksam geworden, so Anfang der 90er Jahre, über das Thema Neckar. Und wir sind dann mal gemeinsam einen Tag lang dort hochgefahren. Und da hat er mich auf dem Neckar, auf dem zugefrorenen Moosweiher fotografiert. Dieses Foto unter anderem findet sich bei dieser an der Endhaltestelle bei seinem Fotofries.
Ja, aber dieses Foto ist so schön und eindringlich, dass ich finde, wir sollten es Pandemie hin oder herumgehen lassen. Ist es vielleicht in die erste Reihe geben?
Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Sie haben sich jetzt hierher bemüht und
umso besser.
Meine Assistentin, meine Tochter, die schenkt jetzt jedem ein. Ich hoffe, sie reichen. Wer eins haben möchte, bekommt eins.
Ja, vielen Dank im Namen des Publikums.
Also auf die...
Sie haben dieses Bild jetzt noch mal insbesondere mit Emphase unter den Begriff des Wanderers
gestellt. Ja, also das, immer wenn ich das im Laufe der Jahre immer wieder angeschaut habe... Es zeigt mich hier mit diesem Eimer, auf den ich N drauf gemalt hatte und mit einem Stock, den ich damals gebrochen habe, als ich mit einem SWR-Team von der Landesschau, die da einen Bericht drüber machen wollten, aber noch vorher, ganz am Anfang, unterwegs war. Und wo man mich im Auto fragte, ja, jetzt sagen Sie mal, was macht denn der Künstler jetzt eigentlich? Und wir waren da so ungefähr auf Höhe von Rottweil.
Und was will er uns damit sagen?
Ne? Und dann habe ich gesagt, also ich mache was ganz Einfaches. Das Eis war noch, es war auch damals gefroren gewesen, es war aber am Anfang des Winters. Und das ist am Ausgang des Winters, wo mich dann Ulrich Bernhard fotografierte. Und da bin ich aufs Eis und dann hat mir der Leiter des Friedhofs- und Gartenbauamtes hat mir geholfen, ein Loch ins Eis zu hacken. Nachdem er mir vorher sagte, Herr Havard, wir machen jetzt etwas total Verbotenes. Wir dürfen eigentlich hier nicht auf die Eisdecke hauen, weil wir schädigen die Fische. Das tut den Fischen in den Ohren weh. Aber er selber hat dann den Wagenheber aus seinem Auto geholt und hat das Loch reingehauen. Und das fand ich sehr bemerkenswert.
Ja,
er hat dann später auch
die
Möglichkeit bekommen, in dieser Reportage auch einige Minuten lang seine Verdienste um die Renaturierung des Neckars in Schwenningen ausführlich darzustellen. Und diese Ausrüstung war dann auch letztendlich meine Ausrüstung gewesen bei dieser Aktion, die hieß Alpha, Omega, Alpha. Mir war es wichtig gewesen, nicht immer nur zu sagen, ja, das ist eine einfache Geschichte, immer Geburt und Tod und so weiter und so fort. Nein, nicht nur Geburt und Tod. Wir haben nicht nur die horizontale Bewegung zwischen Alpha und Omega, sondern es gibt auch real und naturwissenschaftlich natürlich noch eine total andere Bewegung. Es gibt die vertikale Bewegung. Jeder Fluss macht auch eine vertikale Bewegung, indem er verdunstet. Es gibt auch die unten nach oben Bewegung. Und nicht nur diese Bewegung. Und im Laufe der Zeit ist mir das auch klar geworden, dass dieses Element auch in den Steigbildern eine Rolle spielt. Die Überwindung der Schwere, die Überwindung dieser sachlichen, nüchternen Welt.
Sind wir bei diesem sehr schönen Werkkomplex und Sie müssten kurz erläutern, was die Steigbilder sind.
Ja, die Steigbilder sind im Grunde etwas relativ Einfaches. Warte mal, ich habe zum ersten Mal diese Steigbilder gemacht, also gewissermaßen vor Publikum, nachdem ich es für mich selber mal auch gemacht habe, in der Neckarschleuse Nummer 1 in Mannheim-Feudenheim, wo der dortige sogenannte Industrietempel, das sind junge Leute, die in besonderen Orten Kunstveranstaltungen machen in Mannheim. Über die sind mehrere Reportagen damals gekommen in Art.
Also Arte. Industrietempel ist so etwas wie eine Künstlervereinigung? Oder?
Das ist, eine Künstlervereinigung. Und die waren, nachdem sie von unserer Neckar-Aktion erfahren hatten, nach Stuttgart gekommen, um mich zu fragen, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch mal in Mannheim etwas zu machen. Dann schickten sie mir Material. Ich hatte nicht selber die Möglichkeit, die damaligen DVDs anzuschauen, bin damit zu einem Bekannten, der an der Akademie Schloss Solitude studierte, gegangen und traf dort, also dessen Kurator war Henning Christiansen gewesen. Und an dem Mittag, an dem ich dort mit einem meiner Söhne war, kam er gerade vom Mittagessen mit Christiansen, der am Vormittag eingeflogen war von Dänemark.
Und was sah man auf diesen DVDs?
Und dann auf diesen DVDs sah man, die machten mir verschiedene Vorschläge. Leere Fabriken oder eine Schleusenanlage. Die Doppelkammer einer Schleuse, die von Paul Bonatz gebaut wurde.
Wie so viele.
Und zwar die Schleuse Nummer 1, die unter Denkmalschutz steht. Und ja, also das fand dann ein halbes Jahr später, fand das in
Und was haben Sie in dieser Schleuse?
Und da habe ich dann gesagt, wenn ich hier bei euch was mache, die Schleusen bilden Stufen, eine Treppe. Mhm. Eine Treppe aus Staustufen. Mhm. Und wir sind hier an der untersten Stufe. Mhm. Und ich möchte diese Stufen hochgehen, um gewissermaßen ja, zum Ursprung des Neckars zu gelangen. Das ist das eine. Aber ich habe das Motiv des Steigens hier darin empfunden. Und der damalige Leiter des Friedhof- und Gartenbauamts hat mir auf meine Bitte hin Erde vom Ursprung des Neckars geschickt. Also der war für mich zu vielem bereit gewesen. Sehr und schön. Hat mir dann ein schönes Paket Erde.
Was ist mit dieser Erde dann geschehen?
Nach Mannheim geschickt. Und ich habe gesagt, ich mache dort Steigbilder. Ich habe Gläser genommen, Marmeladengläser, ausgespülte Gläser und habe in sie Neckarwasser gefüllt und habe von dieser Erde genommen. Die habe ich verrührt, ich habe eine Lösung gemacht und habe Saugpapierrollen, Hülsen gemacht und habe die in diese Gläser gestellt.
Fließpapier, ja?
Fließpapier und habe die in diese Gläser gestellt. Mhm. Und nach einiger Zeit, je nachdem, wie lange man sie drin stehen lässt, steigt die Flüssigkeit auf. Steigt die Flüssigkeit auf und nimmt eben von dieser Erde mit.
Von diesen gelösten
Partikeln. Von dieser gelösten Erde mit. Sodass das Schwerste, was wir eigentlich haben, wird hier in die Höhe transportiert. Ja. Nimmt einen Weg, den sie normalerweise, ohne dass ich da das jetzt da rein täte, nicht nehmen würde. Das war immer etwas gewesen, was mich sehr faszinierte. Es ist ein ganz einfacher Vorgang, wo man sagen könnte, das kann der Mike Leuner auch. Ja, aber kann der gewissermaßen den Ernst entwickeln?
So ist es.
Ja, so.
Und die Produkte dieses... Also Experiment soll diese Aktion
die
sind von hohem ästhetischem Reiz, weil es sich dann so zarte Sedimentierungslinien ergeben, die diese Schwemmstoffe als Lineatur abbilden.
Ich habe dafür mehrere Ausdrücke gewählt. Ich habe gesagt, Erdetexturen. Mhm. Ich habe aber auch irgendwann mal gesagt, das sind wie Gedichte ohne Worte. Mhm. Poems without words. Mhm. Ja, also und besitze davon selber schon noch einige Dutzende Originale. Und einige habe ich auch weiterverarbeitet. Ich habe hier auf dem Gelände 40 mal 40 Meter. 40 mal 40 Meter ist der Grundriss hier. Im Jahre 2000, wann ist es gewesen? 4? Als das hier noch Brache war, habe ich hat mir das Stadtplanungsamt den Grundriss ausgepflockt. Und der Bürgermeister Hahn hat damals der Bahn-IMO gegenüber gesagt, er hätte nichts dagegen, weil die Bahn-IMO in Form von Frau Bertels sagte, also bei uns, wir haben jede Woche mehrere Anfragen, da möchten sie Autos verkaufen hier auf dieser Brache und alles Mögliche. Und jetzt kommt da ein Künstler und der will hier eine Aktion machen. Wir kommen in Teufelsküche, wenn wir ihnen das erlauben.
Dann kommen die ganzen Autoverkäufer und
Also es sah nicht schlecht aus. Also es sah am Anfang nicht gut aus, aber es hat dann doch stattgefunden. Ja. Es gibt sogar einen Vertrag. Ich habe dieses Gelände, auf dem wir uns hier befinden, habe ich einen Mietvertrag gehabt. Mhm. Ich habe dieses Gelände gemietet.
Für wie lange? Für einen Tag oder für eine Stunde?
Ja, ich glaube für 24 Stunden. Ja. Hm. Besen rein, wieder zurückgeben. Dieser Vertrag befindet sich, Sie können den Vertrag oben nachlesen. in dem Material, das sich über mich befindet in der Stuttgarter Literaturszene. Da ist eine Kopie dieses Vertrages. Und während dieser Aktion im Mai dieses entsprechenden Jahres, das mir jetzt nicht mehr einfällt, habe ich eben, da waren Pfützen gewesen und in diesen Pfützen habe ich mit dem damaligen Staub und mit der Erde, die da war, da habe ich gar keine Zwischenstation gemacht. Hm. Ich habe nur die Pfützen ein bisschen aufgewühlt und habe direkt in die Pfützen hinein das Fließpapier gehalten. Ja. Also das ist unter anderem so diese Dinge. Und ich habe bei sehr vielen Aktionen dann ab dieser Zeit, ab diesem Jahr 1994, sehr viele Aktionen an ganz unterschiedlichen Orten gemacht, wo ich immer so als eine Art Aufnahme solche Steigbilder gemacht habe. Die anderen haben mit ihren Fotoapparaten, mit ihren Aufnahmegeräten ihre Aufnahmen gemacht. Und ich habe auch Aufnahmen gemacht. Mhm. Auf meine Weise. Also da verbirgt sich unter anderem eben dieses ganz Identische. Es ist der Ort drin, es ist die Zeit drin. Ja. Und deshalb habe ich die Dinge auch, meistens auch mit dem Datum versehen und auch mit der Uhrzeit.
Ja.
Darf ich noch was einschieben? Ich finde ganz besonders intensiv mit Ihre Performance im Kunstverein in Kuppetal, wo Sie da mit Erden aus der ganzen Welt, die Sie haben zuschicken lassen, Steigbilder gemacht.
Ja.
Ja, das ist schön, das wusste ich nicht.
Mhm. Ja. Und zwar sind die nicht aus der ganzen Welt gewesen, sondern das sind europäische Erden gewesen, Herr Weidbrecht. Ja, waren es damals aber, glaube ich, nur 14 oder 15 europäische Staaten gewesen. Und es war mir auch wichtig, dass man wieder eigentlich so etwas so leises, vor aber einen gigantischen Hintergrund, der beladen ist auch mit großen Machtperspektiven und allem Möglichen, dass man da so etwas Leises macht. Mhm. Und da habe ich natürlich auch ziemlich Lehrgeld bezahlen müssen. In so einer Institution wie dem Württembergischen Kunstverein. Aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich muss oft auch dran denken, weil ich habe einen Kreis gemacht im Kuppelsaal. Mhm. Ich habe einen Kreis gemacht. Diesen Kreis habe ich gezogen mit einer Schnur, an der eine Kreide befestigt war. Mhm. Und da ging ich ins Zentrum des Kuppelsaals, da war ich ganz allein gewesen, es war am Vorabend, und habe einen Nagel genommen und habe im Zentrum des Kuppelsaals diesen Nagel in den Fußboden gehämmert. Da waren vorher schon ganz viele Nägel drin gewesen, das hat man gemerkt. Und dabei sprach ich: Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin nicht, was ich weiß. Ein Ding und nicht ein Ding. Ein Tüpfchen und ein Kreis.
Ist das Angelus
das Silesius? Ist Angelus Silesius, und weltberühmt eigentlich, von ganz vielen Künstlern aufgegriffen und in ihrer Weise. Und das ist auch ein Spruch, der mich sehr begleitet seit dieser Zeit. Und ich habe dann auf diesem ersten Kreis habe ich diese Erden angeordnet, so wie sie mir zugeschickt worden sind aus diesen Ländern. Die Menschen, die mir die Erde zugeschickt haben, haben meistens dann noch ein Foto beigelegt, um die Situation zu schildern. Und dann habe ich einen zweiten Kreis weiter draußen gemacht, an dem waren die weißen Stellwände des Württembergischen Kunstvereins. Mhm. Und in der Mitte habe ich gewissermaßen so eine Art Labortisch gehabt. Und dann ging ich hin und habe unterschiedliche Erden geholt, nationale Erden, das war die Ebene der nationalen Erden, und habe die auf diesem Labortisch vermischt, mit Wasser vermengt und habe Steigbilder gemacht. Es sind, glaube ich, 120 Sachen. Ich habe die dann mal aufgrund der Fotos, die gemacht worden sind, habe ich die mal alle nachgezählt. Mhm. Und diese Steigbilder, die habe ich dann an die Stellwände gehängt, die außen waren. Mhm. Und die füllten sich.
Ja.
Und da schrieb ich dann drauf, zum Beispiel Levitation, Aufhebung der Schwere.
Mhm.
Und das eine waren die nationalen Erden und das waren die neuen Erden.
Die durch Mischung der nationalen Erden die entstanden sind?
Sind die neuen Erden. Ja. Die neuen Erden. Die sind sozusagen außerhalb dieses nationalen Rahmens.
Mhm.
Die sind neu entstanden. Das sind die neuen Erden. Und als früher noch die Antiquariatsmesse im Württemberg, also im Württembergischen Kunstverein, noch unter mit alten Möblierung stattgefunden hat, verwendete der Kunstverein auch diese weißen Stellwände.
Mhm.
Und der am Eingang ist immer so ein Tresen, an dem die Organisatoren sind. Und dahinter befindet sich Material und alles Mögliche. Wie sagt man, das ist so eine Station, da haben die Werkzeug und solche Dinge. Und dann hat mich einer darauf aufmerksam gemacht, vom Württembergischen Kunstverein, bei der darauffolgenden Messe im Jahr 2000 war Messe gewesen, also ungefähr ein Dreivierteljahr später. Und er sagte, komm mal mit, ich zeig dir etwas. Und da waren dann die Rückseiten von diesen Weißen, die waren noch von mir beschrieben, neue Erde. War sehr anrührend gewesen.
Ja, und natürlich auch, muss man doch im pietistischen Stuttgart zitieren, es wird sein ein neuer Himmel und eine neue Erde.
Zum Beispiel, ja, genau. Also, so viel vielleicht zu den...
Ja, vielen Dank für den Hinweis, das ist interessant.
Ich möchte noch etwas sagen im Zusammenhang mit den Seismogrammen.
Mhm.
Ich hatte dort in den Kreis hinein auch eine Schachtel gelegt mit Ruß-Seismogrammen, mit historischen Ruß-Seismogrammen.
Mhm. Also das heißt einfach, dass der... Die ausschlagende Nadel, sozusagen die Mist in Ruß, mit Ruß geschwärzt ist und eine Rußlinie
hinterlässt.
Zeichnet, ja.
Ja, ich gehe gleich noch in einem Zusammenhang mit einer Textmontage darauf ein. Die hat mir Professor Wieland, der ja auch alles für mich getan hat, hat er mir ausgeliehen, damit ich die im Kunstverein während meiner Aktion hinlegen konnte.
Mhm.
Und ich habe einen Zettel dazu gelegt. Alte, erschütterte Erde.
Mhm.
Da bin ich nie drauf angesprochen worden. Das ist völlig untergegangen. Das ist mir vor einigen Jahren ist mir das auf Fotos wieder bewusst geworden, als wir mit diesen Seismogrammen zu tun hatten, hatte ich völlig vergessen gehabt. Und ich bemerke dann eben immer wieder, dass bestimmte Motive, wo ich mich gewissermaßen selber vorwegnehme, eigenartigerweise, wo ich mich selber vorwegnehme. Ich habe eine Textmontage gemacht, die in meinem ersten eigenen hergestellten, in 15 Exemplaren hergestellten, im Copyshop 1990, das werden jetzt 30 Jahre, und zwar im September, glaube ich.
Wir setzen das jetzt mal voraus.
Ja. Im September 1990, das sind dann Der Band heißt Altwerden per Computer und zitiert eine Textmontage, die ich im Sommer 1990 geschrieben habe und die hieß Altwerden per Computer, an der Quelle noch trocken, leistungsgerechtes Fließ, Komma. Das ist das eine. Und darin befindet sich, in diesem Bändchen befindet sich eine Textmontage, die aus dem Sommer 1990 ist. Und die heißt: Ich stehe, nach beiden Seiten ausflatternd, zur Berechnung der Flankenverzögerungszeit. Müde bin ich und klopfe, von ihrem Schoß herabgeglitten an den Schwellenwert, das große, die Erdteile versinnbildlichende Zittern an. Als ich das nach dieser Seismogramme-Episode und mal wieder in die Hände bekommen habe, habe ich mir gesagt, ja, dieses große, die Erdteile versinnbildlichende Zittern, das haben wir alles da in diesen Seismogrammen drin. Denn man darf nicht denken, dass wenn der Seismograph läuft und keine Erschütterungen durch Erdbeben oder zivilisatorische Einflüsse sind, dass dann eine gleichbleibende Linie ist, sondern da ist immer eine fortwährende Erschütterung da. Die Geophysiker haben mich darüber aufgeklärt, das ist die sogenannte Meeresmikroseismik. Das ist der Infraschall im Gegensatz zum Ultraschall. Das ist ein ganz tiefer Schall, der entsteht, indem die Weltmeere an die Landmassen schlagen und da entsteht Schall, sodass sich die Bewegung der Meere in einer ganz leichten Zitterbewegung der gesamten Erdmassen abzeichnen. Und das fand ich sehr faszinierend.
Das ist es auch.
Das fand ich sehr faszinierend. Also die Erde wird fortwährend von den Meeren durchmassiert, kann man sagen. Sie wird fortwährend durchmassiert. Es ist alles immer fortwährend in einer Bewegung. Hm. Das ist schon etwas, was mich unheimlich fasziniert hat.
Und das ist der zarte, fortwährende, leise Ausschlag der seismografischen Linie.
Ja.
Herr Harvard, wir haben eben ein bedeutungsvolles kleines Erschütterungsgeräusch von draußen gehört. Es scheint mir anzuzeigen, dass so vom inneren administrativen Ablauf der Bibliothek wir langsam zu einem Ende kommen sollten. Ich fand die Einblicke in Ihre vielfältige und in ihren einzelnen Erscheinungsformen auch immer wieder aufeinander bezogene, poetisch wandernde und Löcher ins Eis schlagende Praxis höchst spannend und für jeden an Dichtung Interessierten bemerkenswert. Ich hatte mir noch ein Zitat von dem Hölderlin-Forscher Pierre Berthaud so als Munition mitgebracht, das ich jetzt aber nicht verlese, sondern nur in einem Satz zusammenfasse. Berthaud führt aus, dass nicht nur allgemein gilt, dass, wie Goethe sagt, Dichtung nicht alleine durch das Auge aufgefasst werden kann. Man muss Dichtung laut lesen, zumindest sich mit der inneren Stimme so vernehmlich machen. Aber Berthaud geht einen Schritt weiter, am Beispiel von Hölderlin, indem er Hölderlins eigene Praxis auch zitiert und dann versucht, das mit Metronom-Ansagen auch plausibel zu machen. Hölderlins Gedichte müssten im Schreiten gesprochen werden. Also man darf nicht stille stehen oder gar sitzen dabei. Es sind Gedichte nicht nur eines großen Wanderers, sondern die Gedichte, die auch im Wandern oder jedenfalls im Ausschreiten in einem Schrittmaß erlebt und gesprochen werden wollen. Mit dieser kleinen Gabe der Hölderlin-Forschung an ihre poetische Praxis oder künstlerische Praxis, Herr Habert, schließe ich abrupt, aber es wird im Gespräch mit einem Künstler, der so viel zu erzählen weiß, immer ein etwas abruptes Ende geben müssen. Und danke den Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie alle, das gelegentliche Absinken meiner Stimme zu entschuldigen.